Bevor es losgeht mit der Folge, ein bisschen Werbung.
Hamburg, jetzt seid ihr dran. Euer Verein macht Hamburg besser? Dann bewerbt euch für Lass machen Geld fürs Quartier. Die Hamburger Volksbank und die Mopo vergeben dreimal 20.000 Euro für gemeinnützige Projekte, ob im Sport, Umweltschutz oder der Nachbarschaftshilfe. Voraussetzung, euer Verein ist gemeinnützig, sitzt in Hamburg und euer Projekt startet spätestens 2025. Jetzt bewerben bis zum 6. Oktober diesen Jahres. Alle Infos dazu nochmal auf mopo.de/lassmachen. Heute zu Gast im Zweite Luft Podcast ist Urban Bikes Geschäftsführer und Gründer Sebastian Meinecke. Willkommen im Zweite Luft Podcast. Heute, da freue ich mich sehr über den Besuch von Sebastian Meinecke von Urban Bikes aus Magdeburg. Urban baut keine normalen Fahrräder, sondern Soft-Ride-Rahmen mit 3D-gedachten Bauteilen. Nachhaltig produziert und, wie ich zumindest finde, ziemlich ikonisch im Design. Gemeinsam mit Sebastian spreche ich über Magdeburg als Bike-Hotspot, den neuen Concept-Store New Urban hier in Hamburg und warum Urban sich als mehr sieht als ein Fahrradhersteller. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge Nummer 60 vom Zweite Luft Podcast. Eine neue Woche, eine neue Folge. Mittlerweile sind wir bei Folge 60 angekommen vom Zweite Luft Podcast und heute freue ich mich, naja, zumindest auf ein teilweise Wiedersehen. Ein Wiedersehen mit der Marke Urban Bikes aus Magdeburg. Ihr hattet sie vielleicht schon in Folge 20 gehört, aber mein Gast ist ein anderer heute. Der damalige Geschäftsführer Ramon hat meines Wissens, aber da werden wir gleich genauer drauf eingehen, das Unternehmen verlassen. Aber sein Mitstreiter Sebastian steht mir heute Rede und Antwort. Die Leitung nach Magdeburg, sie steht. Erstmal hallo lieber Sebastian, hallo nach Magdeburg.
Hi Felix und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf den Austausch mit dir.
Bevor wir jetzt über euch sprechen, muss ich erstmal generell eine Frage zu Magdeburg stellen, weil mir war nicht klar, was für eine krasse fahrradbegeisterte Stadt Magdeburg ist. Ich war vor ein paar Wochen da zur Deutschlandtour und bin da mit dem Deutschlandtour-Tross rumgereist und war krass begeistert von euch als Finalort, was da los war, was in Magdeburg am Start war. Ist das normal auch so? Also ist Magdeburg wirklich so eine fahrradbegeisterte Stadt oder war das so eine Ausnahme, dieser Tag bei der Deutschlandtour?
Nee, also ich würde jetzt das mal nicht als Ausnahme darstellen. Magdeburg ist, glaube ich, grundsätzlich immer schwierig in der Wahrnehmung. Wir sind immer so der Underdog im Status. Ich selber hatte am Anfang auch so meine Schwierigkeiten hier anzukommen, aber wir haben uns super genial entwickelt und das auch in Bezug auf die Mobilität. Ja, das ganz viel im Wandel und da sind auch ganz viel enthusiastisch dabei. Das hat die Deutschlandtour auch wieder bewiesen. Ja, und wir sind auch Hochburg mit technischem Charakter. Ja, und es sind ja schon mehrere Marken aus Magdeburg hervorgegangen. Ja, eine sitzt in Berlin, ja, namentlich sicherlich auch bekannt. Also von der Warte sind wir da schon eine kleine Hochburg, möchte ich sagen. Ja, und das dürfen wir auch sein als Landeshauptstadt. Ja, schon fast verpflichtend.
Ich war sehr begeistert. Ich war zwar nur ein paar Stunden dann in der Stadt, aber war sehr angetan von dem Zielort. Hab gedacht, ich muss definitiv nochmal irgendwie länger wiederkommen. Das nur so aber vorweg als kleiner Einstieg zu Magdeburg. Lieber Sebastian, wir wollen erstmal herzlich willkommen im Podcast. So, das ist das Wichtigste. Wir wollen heute so ein bisschen über Urban Bike sprechen und ich sag's mal ganz ketzerisch, so ein Fahrradlabel zu gründen, das ist jetzt bei euch schon ein paar Tage her, kann man ja schon vielleicht in den heutigen Zeiten als, naja, nicht verrückt, aber schon als ambitioniert bezeichnen. Du hast einen super gesättigten Markt, dominiert von irgendwelchen großen Firmen. Vor 2 Jahren, da hat mir Ramon schon ganz nett erklärt, wo ihr so ein bisschen die Lücke gesehen habt damals. Aus deiner Sicht heute, hat sich diese Lücke so bestätigt oder ja, hast ihr vielleicht noch eine ganz neue Lücke für euch entdeckt? Also wo steht ihr da aktuell?
Also du hast es die Einleitung schon sehr gut jetzt zusammengefasst. Ne? Natürlich ist das Fahrrad eines der altbewährtesten Fortbewegungsmittel. Ne? Das ist erstmal der Status quo, den wir uns gestellt haben. Natürlich auch mit der hinreichenden Vorausschau, dass der Markt schon stark übersättigt war, auch damals. Ja? Also ich meine, ich bin ja der Urvater, schon 10 bis fast 12 Jahre, irgendwo dazwischen liegt die Antwort dabei. Und demzufolge, ja, war es schon sehr ambitioniert. Das hast du sehr schön mit diesem Stichwort eigentlich schon geteasert. Wir haben aber trotzdem die Lücke gesehen, weil wir uns nicht im eigentlichen Kern als klassischen Fahrradhersteller betiteln. Ja, also wir finden es schon fast, ich sag's mal ketzerisch, als Beleidigung, ja, wenn man uns so abstempelt, weil bei uns geht es um die Demografie, um die Zukunft, um Innovation letztendlich und vor allen Dingen um die Nachhaltigkeit in Bezug der bedarfsgerechten Produktion. Immer im Status quo, wer ist denn eigentlich der Nutzer, die Nutzerin? Ja, und das ist sozusagen die zentrale Frage. Wir nennen das auch Human-Centered oder Humanzentrierung letztendlich, nachdem wir entwickeln. Und wir sind halt total begeistert für die Mobilität, für die Fortbewegung. Der Mensch ist eigentlich immer in einer Dynamik, ja, muss immer irgendwie zwischen A und B letztendlich eine Linie ziehen. Und das kann intermodal halt vielschichtig passieren. Ne? Und wir haben uns halt für das Fahrrad entschieden, weil, wie Adam Opel schon eins sagte, ist hier das Indige mit dem Nützlichen eigentlich so geil verbunden. Ja, es ist eigentlich so einfach, aber dann doch so komplex, so vielschichtig und so frei. Und so sind wir eigentlich die Mission angetreten, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir antreten, wollen wir disruptieren und das schon fast aggressiv, progressiv. Ja, und ja, wir haben unsere Nische gefunden, wir sind in unserer Nische angekommen, durchdrungen. Es war sehr vielschichtig, es war mega herausfordernd. Ja, auch jetzt sind wir erst wirklich so weit, dass wir sagen können, okay, wir sind platziert, ja, wir sind anerkannt, aber es hat seine Zeit gebraucht, ja, weil wir wirklich bewusst die Nische bedienen wollten. Und ja, da sind wir. Immer noch, ja, das ist, denke ich, auch ein gutes Zeichen, ja, auch nach diesen multiplen Krisen, von der Warte, ja, nee, wir sind da, wir sind gegenwärtig und wir bleiben.
Aber verstehe ich das richtig, ihr habt damals die Firma gemeinsam geführt und jetzt bist du alleine am Steuer. Was hat sich so da vielleicht auch für dich so im Daily Doing so ein bisschen geändert? Muss man da eine Marke anders führen, wenn man auf einmal alleine am Steuer ist oder sagst du, nö, das Team trägt das so für sich?
Also es hat immer Vor- und Nachteile, das allgemein, ne? Und auch das gleich mal vorweg, ja, auch liebe Grüße an Ramon. Also wir haben uns da auch einvernehmlich grundsätzlich für ja, andere Wege entschieden letztendlich. Ne? Das war jetzt keine aggressive Trennung als solches. Es gibt halt immer Dinge, die halt intern stattfinden, ja, auch in Bezug dessen, wie sich ein Unternehmen, ich sag mal, transformiert, ja, auch Stück weit, ja, auch weiterentwickeln muss gegebenenfalls oder möchte. Ja, wir haben ja sehr starke Visionen dahinter. Vielleicht historisch, um das Ganze nochmal aufzuwickeln, also ich habe ja die Grundidee mitgebracht damals. Ne? Alles sei jetzt mal während des Studiums passiert, hatte auch schon meine Masterarbeit darauf thematisiert, selber schon, sei jetzt mal so eine Ein-Mann-Manufaktur, so eine Bude letztendlich, ja, neben dem Bachelor. Bachelorarbeit auch geschrieben bei Schindelhauer, ne? Also ich war schon sehr frühzeitig an dem Thema dran. Ja, und Ramon hatte ich dann hinzugeholt und mit ihm hatte ich das Ganze auch gegründet. Ne? Und er hat wirklich auch, muss man sagen, lass mich lügen, jetzt so 5, 6 Jahre auch die Marke wirklich mit angetrieben, ne? In dieser Doppelführung letztendlich. Aufgeteilt natürlich nach der Expertise, eher sehr stark, sei jetzt mal auf den ganzen Finance-Konstrukt letztendlich, ja, eher so Backoffice und ich sehr stark in Bezug auf Entwicklung, Positionierung, ja. Und ich sag mal, im Wechsel von 23 zu 24 haben wir uns dafür entschieden, die Marke dann eigenständig weiterzuführen mit einer Geschäftsführung. Ja, ich bin ja auch Gesellschafter, Hauptanteilseigner hier sozusagen bei Urban. Und ja, es war am Anfang eine gewisse Herausforderung. Ich sehe es mittlerweile aber ein Stück weit als Vorteil an, weil wir Entscheidungen natürlich anders herbeiführen können. Heißt nicht, ob sie schneller sind, ja, ob sie besser sind. Wir können sie anders herbeiführen. Aber so, dass das Unternehmen, und ich denke, das spreche ich für alle, für die Gesellschafter und für alle, also Share- und Stakeholder, deutlich potenter. Ja, so. Und von der Warte sind wir da jetzt gut angekommen, ja, und ich denke, wir stehen sogar besser da als vorher.
Sorry, wenn ich mal so ein bisschen den Blick zurück wage, aber jetzt wollen wir über eure Räder sprechen. Vor 2 Jahren, da waren Stadtfuchs, Waldwiesel und Straßenfalke so ein bisschen so die Aushängeschilder bei euch. Spielen diese Modelle heute noch die gleiche Rolle oder was ist seitdem so Neues an, ja, an Innovationen bei euch so auch dazugekommen? Ich weiß, es gibt ein neues Modell, habe ich sogar, glaube ich, gesehen.
Also grundsätzlich ist das Portfolio und vor allen Dingen die Nomenklatur dahinter gleich geblieben. Ja, da versteckt sich ja auch, wie gesagt, eine tiefere Historie hinter. Also Stadtfuchs und Waldwiese begleiten uns noch heute. Ja, und man muss dazu sagen, es gab ja sogar noch früher, wenn wir historisch noch einen Schritt zurückgehen, gab es sogar noch den Platzhirschen. Ja, so, das war eigentlich der Ableger tatsächlich aus dem Stadtfuchs, weil wir ja eigentlich aus diesem muskelbetriebenen Segment gestartet sind. Also reines Bio-Base-Bike, wie man es heute nennt, oder Push-Bike. Ja, das sind ja so die neuen Begrifflichkeiten. So, den Platzhirsch haben wir dann aber prinzipiell in unserem modularen Gedanke der Plattformarchitektur zum Stadtfuchs wieder gemacht und haben den Waldwiese beigeführt. Ja, also Stadtfuchs, wie der Name schon verrät, eher urban. Waldwiese, wie der Name dann schon offenbart, eher offroadiger. Und Straßenfalke war eigentlich der Versuch, sich im Bereich des sportiven Einsatzes noch stärker zu positionieren im Bereich Rennrad. Da sind wir nicht gescheitert, das will ich gar nicht sagen, sondern wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil es uns zu speziell war. Obwohl wir Individualisten sind im Kern der Sache, müssen wir ja trotzdem schauen, wie wir unsere Prozesse im Hintergrund durch die Bedarfsgerechtheit, durch die Schnelligkeit, durch die Regionalität doch irgendwo schlank halten und effektiv und effizient. Und die Klasse war einfach mit zu viel Beratungsaufwand verbunden. Das konnten wir ja nicht leisten. Wir sind ja grundsätzlich auch noch ein kleineres Kernteam, eine kleinere Unternehmung mit großem Footprint, wohlgemerkt, dass wir uns da halt gegen den Straßenfalken entschieden haben. Also Stadtfuchs, Waldwiese ist heute das Portfolio. Zwei Segmente, Urban Gravel, und das kann aber vielschichtig links und rechts wirklich konfiguriert werden. Also man kann schon fast individuell ausrasten bei uns.
Wenn man mal ein bisschen träumen möchte, dann kann man euren Konfigurator, glaube ich, jedem sehr, sehr ans Herz legen. Aber alle, korrigiere mich da gerne, sind doch nach wie vor alle Rahmen werden bei euch 3D gedruckt, richtig?
Genau, ja, also auszugsweise, ja, also klar kann man mit der heutigen Technologie locker so einen Rahmen auch im Ganzen drucken. Das würde aber einfach aus ökonomischen Faktoren keinen Sinn ergeben. Ja, auch aus ökologischen ein Stück weit, weil es einfach an gewissen Stellen Verschwendung wäre. Ja, 3D-Druck setzt vielleicht da eine Aufklärung erst dann an, wenn es konventionell nicht mehr herstellbar ist. Ja, also das haben wir mittlerweile auch gelernt, ja, nach den vielschichtigen Jahren. Und wir haben ähnlich wie, sag jetzt mal, die alten Stahlrahmen, die Verbindungselemente, so will man es mal jetzt abstrakt beschreiben, haben wir in Freiform gebracht, da Funktionalität reingebracht, ja. Und diese Elemente kommen halt aus dem 3D-Drucker. Ja, um es kurz mal anzureißen, der Steuerrohrverbinder, ja, dann mit dem Abgang Ober-Unterrohr, der Tretlagerverbinder, wo die Getriebeeinheit unter anderem sitzen kann, die Ausfahrten letztendlich zur Aufnahme des Hinterrads links-rechts. Und dann unsere Besonderheit, heißt ja auch Soft-Ride, das Rahmenelement, wo sich sozusagen das satte Rohr nach hinten, ich sag mal salopp gesagt, abknickt. Ja, das sind die Formelemente und Rohr bleibt Rohr. Wohlgemerkt aber auch hier alles in deutscher Politik, ja, im deutschen Sourcing, auch in den Materialitäten und Co. Und damit schließen wir schon mal eine Lücke in Bezug auf den Rahmenbau unter Serienbedingungen mit Hightech, was so aktuell keiner betreibt.
Gibt es denn mittlerweile, ich sag mal so, auch wenn es jetzt Komponenten sind, die 3D gedruckt werden, aber gibt es da mittlerweile auch Nachahmer? Du sagst, es kann keiner so wie ihr, aber gibt es da irgendwie, oder kriegt ihr da mit, dass irgendwie andere Wettbewerber das, ja, versuchen, euch da nachzueifern?
Also ich sag mal, in Bezug auf unser Signature, ja, also der besagte Rahmen, der hat ja schon, yes, also wir werden schon teilweise als ikonisch abgestempelt, ne? Wir sind selber immer recht bescheiden und gucken auch schon recht kritisch auf unser Produkt, aber da sind wir im Abgrenzungsmerkmal, hatten wir schon die ein oder andere Copycat. Ja, es gibt zwei Marktteilnehmer, die es aggressiv probiert haben, aus Fernost, kann man so sagen, wie es ist. Einer ist gerade noch im Markt letztendlich, der andere hat sich selber sozusagen kannibalisiert. So. Wir sehen es aber tatsächlich gar nicht so kritisch. Klar, als Designer-Erfinder, der ich da auch irgendwie bin, ja, weil die Grundidee kommt von mir, fühlt man sich im ersten Schritt erst so ein bisschen, ja, ich sag's mal salopp, an der Nase herumgeführt, verarscht, ja, dass man so einfach das kopieren will. Es ist aber irgendwie auch eine Bestätigung und so muss man es denn sehen. Ne? Und wir fahren hier immer mittlerweile eher den Anspruch, wir machen es noch besser. Und so wie wir es machen, kann es aktuell keiner machen, weil wir natürlich die IPs kennen, die Wertschöpfungspolitiken, und so einfach ist es denn doch nicht, wie es aussieht. Ne? Also von der Warte, ja, es gab jetzt einzelne wenige, aber bis dato sind wir da eigentlich der Platzhirsch, um den Namen nochmal aufzunehmen.
Also ich weiß, damals war immer die Rede davon, dass ihr auch diverse Kooperationen mit Marken zum Beispiel eingegangen seid. Also ich erinnere mich da an ein Luxuslabel, aber auch an die Deutsche Telekom. Nur weil du jetzt gerade so, finde ich, das Stichwort ikonisch nennst, ist sowas dann vielleicht nach wie vor für euch, sind das schöne Geschichten oder sind das schöne, ich sag mal, schöne Kooperationen, die da weiterhin entstehen können? Oder gibt es da sogar was Neues, was du erzählen kannst mit anderen Marken, die ihr zum Beispiel, wo ihr zum Beispiel kooperiert?
Warum wir ausgewählt werden, ja, also wenn wir jetzt mal wieder auf das Haifischbecken blicken, sind wir einer der kleineren Fische, ja, also rein von Stückzahlen, Absatz, Umsatz, was ja oftmals immer der Vergleichspunkt ist, ne? Da haben wir auch ein bisschen andere Haltung hinter in Bezug auf unsere Ideologie, sind wir da der kleinere, aber wir haben halt diesen Footprint und wir haben halt diese Einzigartigkeit, plus, dass wir natürlich weitere Assets mit drin haben, die sich halt neben Technologie um Nachhaltigkeit kümmern und Digitalisierung. Und genau das ist natürlich Aufhängeschild für größere Corporates, wie zum Beispiel Telekom oder die Luxusmarke MCM, um es aufzulösen, ja, oder ein Alberto. Oder wir waren bei Magazinen drin, ja, Otto-Gruppe, Torquato etc., ja, weil wir dann natürlich ein dankbares Produkt sind, ja, und auch mittlerweile nicht mehr so überdurchschnittlich sind von unserem Preisgefüge. Ne? Am Anfang mussten wir es teuer machen, ging gar nicht anders, mittlerweile sind wir aber im gehobenen Mittelfeld. So, und deswegen laden wir ein und auch da, du fragst gerade nach weiteren Kooperationen, sind wir natürlich an größeren Corporates dran. Da darf man gespannt sein, was da noch kommt. Einen Aufschlag darf ich schon recht nennen. Wir arbeiten sehr aktiv jetzt mit der Bräuninger Gruppe zusammen. Ja, das wird jetzt nochmal ein ganz spannendes Themenfeld, wo wir jetzt reingehen. Da geht es sozusagen dann auch um E-Com, stationäre Positionierung etc. Ne, das ist nochmal so ein großes Aufhängeschild. Ja, und der eine oder andere, ich sag mal, prominente oder prominente Marke wird jetzt auch bald sicherlich sich mit Urwand schmücken. So darf ich es schon mal teasern, ja.
Okay. Also ich frage gar nicht tiefer nach, aber diese Kooperationen, finden die euch oder sprecht ihr solche Firmen wie Bräuninger jetzt in dem Fall gezielt an?
Das ist echt eine spannende Frage, ne? Weil wir natürlich auch immer schauen, okay, wie weit durchdringen wir, ne? Wie werden wir wahrgenommen im Markt? Ne? Wir selber haben immer das Gefühl, okay, so viele kennen uns noch gar nicht, aber um die Frage direkt zu beantworten, die kommen oftmals auf uns zu. Ja? So ein MCM genannt ist auf uns zugekommen, Telekom ist über einen Partner auf uns zugekommen, hat uns auserwählt und da waren wirklich fette Marken mit, sei es mal in der Ausschreibung, sei es mal vorsichtig mit drin, ja, als es darum ging. Und wir haben gewonnen, weil wir halt die Assets haben letztendlich. Ne? Und auch beim Bräuninger war es so, ich wurde einfach über LinkedIn, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn, angepingt, hey, wie sieht's denn aus, lass mal reden, lass mal schwatzen, so und so hat sich das Ganze dann nach oben entwickelt. Ne? Aber natürlich sprechen wir auch von der anderen Seite einige Marken an, die wir einfach geil finden, ja, ich sag's auch mal wieder so salopp, wo wir einfach Bock drauf haben. Ne? Und da geht's dann wirklich eher um Storytelling. Das sind meist, sag ich dir auch ganz ehrlich, keine Absatz- oder Umsatztreiber. Ne? Das sind eher Kooperationen, wo wir sagen, okay, wir testen uns aus, wir analysieren einander, schauen auch, was ist sinnvoll letztendlich, versuchen auch neue Dinge denn zu bestreiten. Ne? Ob sie dann immer natürlich bei jedem den Geschmack treffen, to be discussed. Ja? Auch ein MCM ist sehr speziell. Ja? Ich schmück mich jetzt auch nicht unbedingt damit. Find's aber cool, welche Policen sie denn auch gefahren haben. Da ging es nämlich schwerpunktmäßig auch sehr stark um Nachhaltigkeit. Und wir mussten auch in Bezug auf unsere Wertschöpfung viel nachweisen, ja, um überhaupt politisch in dieses Set mit reinzukommen. Und das fand ich schon, hätte ich so nicht erwartet, sagen wir es mal so. Ne? Und das meine ich jetzt vielleicht etwas wertfreier, als es sich anhört. Ja.
Jetzt müssen wir einmal kurz nach Hamburg springen, denn ihr habt vor wenigen Monaten, ich nenne es mal ein Showroom, aber du wirst vielleicht nochmal gleich genauer erklären, was sich dahinter verbirgt, ein Showroom hier in Hamburg eröffnet, wo man tatsächlich hier vor Ort im Norden mal eure Bikes aus nächster Nähe erleben kann. Also nicht nur im Online-Konfigurator, sondern da gibt es die dann auch zu sehen. Aber es gibt ja auch, glaube ich, so ein bisschen mehr. Also ich habe damals die Einladung zur Eröffnung bekommen, war leider verhindert, aber ich habe schon von ein oder anderen hier in der Stadt gehört, dass das ein Ort ist, wo man mal hingehen sollte. Aber vielleicht magst du mal kurz mit ein paar Sätzen erklären, warum ihr das getan habt und was dann auch BesucherInnen dort vor Ort erwartet.
Genau. Also ich würde erstmal den Decknamen auflösen. Es heißt New Urban letztendlich, ja, und dahinter versteckt sich eigentlich ein konzeptioneller Gedanke. Also es ist nichts anderes als ein Concept Store. Das heißt, es ist kein klassischer Showroom oder Fahrradladen oder ja, weiß ich, ein Café oder sonstiges, sondern es ist ein konzeptioneller Ansatz, in dem wir unterschiedliche Markenwelten mit einbürgern. Klar, hauptberuflich konzentrieren wir uns dort auf das Themenfeld Mobilität, schwerpunktmäßig oder speziell den Thema Zweirad, ja, mit zwei Marken. Also es geht immer um den selektiven, individuellen und persönlichen Ansatz. Und wenn man da jetzt reinkommt, ich will es dir einfach mal jetzt erklären, auch für die Zuhörerin, würde man oder erwartet einem eine Art Wohnzimmer. Ja, du hast nicht das Gefühl, dass du jetzt, sei es mal, in einem Laden stehst, wo es zwangsläufig um Konsum geht, sondern es geht eher um einen Touchpoint, wo einiges stattfinden darf. Entweder die Beratung um das richtige Mobilitätsprodukt, ja, wie gesagt, Hauptmarke ist Urwan, daneben haben wir noch Unit, ja, da geht es um Cargo, Mini-Cargo etc., ja, im, ja, ich sag mal, im Kontext der Urbanisierung letztendlich, ja, des Städtischen. Und dahinter verbirgen sich dann aber noch weitere Markenwelten, die anknüpfen, die das so mit einschließen, wie zum Beispiel dann Clothing. Wir haben Kings of Indigo zum Beispiel drin als sehr nachhaltige Marke, die auf Textil sehr schwerpunktmäßig achtet, sehr denimlastig ist, ja, sehr schick, auch zu Hamburg passend. Wir haben Kunst drin mit Erik Spiekermann als Typografen zum Heimathafen. Ursprünglich stand ja da auch der Alex aus Magdeburg, also haben wir auch wieder die Nähe. Wir haben Vinyl mit drin, Kaffee etc. Ja, und das geht immer darum, das haben uns viele bei der Eröffnung auch bestätigt, wo du nicht da warst, ey, ich fühle mich hier pudelwohl, wenn ich bei euch reinkomme. Auch die Atmosphäre, die Beratung und Co. Und dieser Concept Store, auch wieder konzeptionellen Gedanken, ich hole bewusst weiter aus, ist eigentlich eine Art Brick-and-Mortar-Konzept. Das heißt, wir haben diese Ideologie von Urwan übernommen, dass wir nicht auf Lager arbeiten, ja, und auf Konsum, sondern wir arbeiten immer auf den Bedarf. So funktioniert Urwan eigentlich prinzipiell auch. Das heißt, du hast zwar da ein, wie du es beschreibst, Showroom, wo Dinge präsentiert werden. Das war's aber. Es hängt kein Lager dran. Wir haben nichts auf Lager, sondern wir sagen immer, wenn du zum Beispiel dich für einen Urwan entscheidest und dazu vielleicht nochmal eine Ausstattung wünschst über Zubehör, ja, wir haben noch weitere Dinge mit drin in der Markenwelt, ist es immer ein Gesamtpaket, was dann erst greift und dann erst für dich gewertschöpft wird. Ja, das heißt, alles funktioniert per Dropshift mit diesen Lieferanten. Und New Urban ist letztendlich eine Art Franchise. Ja, das ist jetzt ein Pilotprojekt in Bestlage Isestraße 20, direkt neben der Glocke, leider ohne Durchbruch, ja, direkt vom Isemarkt. Bewusst frequentiert, bewusst anders, auch mit einem kleinen Service-Touchpoint, ja, wo man auch mal zur Wartung kommen kann. Aber wir wollen es auch weiterziehen lassen. So, nicht unbedingt, jetzt komme ich zum Grund, warum wir das tun, um die Marke Urwan nur voranzutreiben, sondern einfach aus der Andersartigkeit, dass wir natürlich jetzt auch schon lange im Markt sind und immer wieder natürlich Stärken und Schwächen im Handel erkannt haben. Ja, ich habe schon ein paar genannt. Wir waren im E-Com, wir waren im Großhandel, ich war im Autohandel, habe die versucht zu diskutieren. Ich war im Fahrradhandel, ich war im Fachhandel. So, und immer wieder habe ich mitbekommen, und das ist allgemein so die demografische Frage, die wir uns jetzt stellen müssen in dieser Weltwirtschaftskrise, in der wir uns offen, ehrlich gesagt, befinden, geht es immer nur um Kapitalismus und Konsum. Mehr, 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 ja, Vielschichtigkeit oder eben nicht. So, und wir versuchen damit eigentlich eine andere Positionierung zu fahren, die natürlich auch eine wirtschaftliche Prägung hat, dass wir sagen, New Urban ist flexibel genug, mit ein, zwei Marken einfach weiterzuziehen, aber sich dann immer anzupassen. Ja, das heißt, Franchise lebt ja immer davon, hier hast du das Konzept, genau so nimmst du es, hier lieber Lizenznehmer, hol dir erstmal einen Kredit und dann musst du es genau so machen. Ja, und wir cashen ab. Das ist es nicht. Wir gucken immer individuell und sind auch in Rücksprache, zum Beispiel gerade Warschau, Polen, Zürich, ja, in Schweiz, Kopenhagen ist gerade ein Thema in Bezug auf Dänemark, ja, um das weiterziehen zu lassen. Immer in diesen Anspruch, Premium, selektive, individuelle, persönliche Beratung zu führen, ja, und dann auch erst nur zu produzieren, egal was es ist, ja, so. Und deswegen kann die Themenwelt zum Beispiel in Polen, Warschau halt ganz anders aussehen. Klar, Urwan wird drin sein, weil ich bin Gesellschafter. Die Grundidee kommt auch mit mir oder von mir. Ich habe sie mit Fabi sozusagen ausgebaut, den dortigen Geschäftsführer. Sieht es aber anders aus. So, ne? Weil die Problematik ist die, ich habe die Stichwörter genannt, wir kommen gerade von sehr volatilen Marktzügen. Ja, da kommen wir daher. Ja, ich meine, vor Covid war konjunkturell auch schon alles auf überspitzten Höhepunkt. Ne? Wir hatten nur noch mal einen Effekt drauf bekommen. So, viele wurden gierig. Ich sag mal so, wie es ist. Ja, ich will jetzt nicht jeden pauschalisieren. So, und dann gab es den Fall. So, ne? Weil dieses Momentum konnte so nicht gehalten werden. Ja, neben aller Statistik Gas. Ja, so, und jetzt haben wir alle zu tun, in vielen Konsumbereichen natürlich mit Überbeständen. Ja, dann ist das Thema relativ schnell Liquidität. Ja, so, unter diesem Druck letztendlich, der steckt, verlieren wir an Beratungsqualität. Ja, echter Anspruch letztendlich, die Nutzerin wieder ernst zu nehmen und eigentlich human-centered zu analysieren, was braucht derjenige, diejenige überhaupt. So, da versuchen wir konzeptionell halt reinzufußen und zu sagen, okay, wir machen es im kleinen Setting, auch das Franchise so geprägt, du hast kaum Investitionskosten, ja, das ist so lächerlich gering, ich darf die Zahlen nicht offenlegen, du würdest dich aber kaputt lachen, wie wenig da investiert wurde, weil wir auch sagen, Franchise muss so funktionieren, dass derjenige, der das macht, ja, mit uns, ja, dass der auch nicht so viel Risiken drauf hat. Ne? Heutzutage wird alles immer mit so Risiko behaftet, so, ne? Wenn man das Risiko klein hält und das gleich relativ schnell so dreht, dass sich das auch amortisiert, schnell break-even ist, ja, und auch Spaß macht und auch einlädt und man auch so eine Wohlfühlung, dann kann das, glaube ich, langfristig funktionieren. Muss natürlich aber immer wieder am Zahn der Zeit weiterentwickelt werden. So, ne? Und das, diese Agilität und diese Flexibilität, die lassen wir uns. Ne? Und sagen, ich starte hier, zack, Franchise hingestellt und dann Tschüssikowski, ich cash das nur noch ab. Ja, da kommen wir nicht hin.
Vielleicht trotzdem aber die Frage, du sprichst ja von Weiterziehen. Ist es dann so gedacht, dass der Store in Hamburg irgendwann irgendwie wieder schließt oder wird Hamburg erstmal, also solange er funktioniert für euch und den dortigen Geschäftsführer weiterlaufen und dann kommen so Warschau, Kopenhagen zum Beispiel, kommen dann vielleicht noch dazu oder wie muss man sich das vorstellen?
Also mit Weiterziehen meine ich, dass wir es erweitern, ja, vielleicht etwas falsch ausgedrückt, also Hamburg bleibt, ne? Das ist gesettelt, ja, sicherlich könnte es irgendwann interessant sein, dass man sagt, okay, man geht nochmal auf einen anderen Kiez, ja, ich finde die Lage schon sehr potent, wir fühlen uns dort aktuell pudelwohl, wir haben dort unheimlich tolle Nachbarschaft, wir haben immer Frequenz mit dem Isemarkt drauf, ne, also da haben wir echt Glück gehabt, auch mit unserem Vermieter, auch total toller Kerl. Genau, aber innerhalb einer Stadt weiterzuziehen oder eine weitere letztendlich Lokalität aufzumachen, auch interessant, ja. Weil wir auch noch darüber nachdenken, ich hole bewusst nochmal aus, das Ganze natürlich auch noch aufzuladen mit Events. Ne? Also wir haben so viel Kreative in unserem Netzwerk, da auch mal Sommelier-Abende zu machen, Siebdruckabende, alles noch möglich, ja. Also wir haben das Potenzial noch gerade mal angerissen. So, ne, dass es einfach so ein Place to be sein kann, so, ne, in dem vieles halt stattfinden darf. Aber mit Weiterziehen im übertragenen Sinne meine ich damit halt weitere Standorte aufzumachen, so, ne, und diese Freiheit haben wir auch über die Gesellschaftsstruktur, ja. Fabi ist, wie gesagt, dort der Geschäftsführer, ja, er hält auch den größten Share letztendlich. Und es ist so aufgestellt, Stichwort Digitalisierung, dass wir auch in der Infrastruktur relativ schnell andere Standorte hochziehen können. Ne? Wann sich das ergibt, ist auch wieder die Frage des richtigen Partners. Ja? Wer so ein Franchise-Nehmer, Nehmerin, muss natürlich auch zu uns passen. Ne? Wir kriegen natürlich auch Anfragen, Chrom, aber wenn das nicht verstanden ist, dann arbeiten wir dort auch das ganze Thema nicht auf. So, ne? Das ist auch nochmal wichtig. Ja?
Verstanden, vielen Dank an der Stelle. Vielleicht kommen wir mal so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen für mich so in Blöcke eingeteilt, aber der nächste Block wäre für mich so das Thema Nachhaltigkeit. Denn eigentlich von Anfang an, du hast jetzt da schon wirklich ein paar Mal angedeutet, welche Relevanz das Thema bei euch hat. Und ich will gar nicht zu lange auf dem Thema rumreiten, aber trotzdem nochmal spannend zu hören, wo das Thema Nachhaltigkeit bei euch überall so stattfindet. Und zweiter Teil der Frage ist, wie man es, weil das ja teilweise schon sehr inflationär von der Branche benutzt wird, wie man es schafft, da wirklich auch sich eine Glaubwürdigkeit am Ende zu erhalten.
Ich würde es tatsächlich mal von hinten gleich aufrollen, weil ich tatsächlich da, das ist jetzt was ganz Persönliches, mein echtes Problem habe, dass es mittlerweile, wie du schon sagst, inflationär verwendet wird, einfach zum Zwecke des Marketings, einfach um vielleicht ein Abgrenzungsmittel zu schaffen, was aber mit vielen Pseudos behaftet ist. Ja, also echte Nachhaltigkeit ist für mich eben kein Scope, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, ich finde es gut, dass Leute sich oder Unternehmen damit auseinandersetzen, zumindest sagen, okay, ich setze mir eine Agenda. Aber diese Agenda, weiß ich selbst, zum Beispiel aus ESGE-Konformitäten ist so schnell aushebelbar oder aufhübschbar, sagen wir es mal so. Echte Nachhaltigkeit ist vielschichtig. So will ich das gleich mal einleiten. Ja, also so leben wir das Thema auch. Ja, viele denken immer gleich so an Recycling, ja, oder Refurbishment. Machen wir alles. Kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber die Nachhaltigkeit fängt ja schon damit an. Wie funktionierst du eigentlich? Ne? Wie findet Wertschöpfung statt? Egal ob Software oder Hardware. Ne? Wer nimmt daran teil? Ja, nicht nur sozusagen im inneren Kreis, sondern im äußeren Kreis. Wie holst du nachhaltig mit rein und ab? Ja, wie entwickelst du dich weiter in nachhaltiger Prägung im Kreise der Share- und Stakeholder? So, ne? Das sind erstmal so übergeordnete Themen. Und wie du schon hörst, das sind jetzt keine Flapsereien, die ich hier mit reingebe. Das ist halt erstmal die Basis. So, und die wurde eigentlich mit uns oder von uns gedeckt, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt nicht nachhaltig, nur weil wir das Unternehmen in Deutschland gründen und regional versuchen, hier irgendwie schön fleißig am Finanzamt unseren Steuern abzuführen, ja, um dem System was zuzugeben, sondern für uns war wirklich das Ökosystem sinnvoll. Und vielleicht da auch nochmal aufgenommen, warum wir uns nicht als Fahrradhersteller sehen, sondern eher als ein Ökosystem, in dem wir innovieren, Technologie anführen letztendlich, aber auch vernetzen, Verbund schaffen letztendlich und echt wertschöpfen, ja, so nach individuellen maßgeschneiderten Prämissen der Zweiradmobilität. So, und da setzen wir halt an. Wir haben mittlerweile, und da sind wir sehr stolz drauf, ein sehr starkes Insourcing geschaffen. Damals waren wir eigentlich hier, ich sag mal, nur eine Engineering-Bude. Ne? Wir hatten eine Grundidee, wir waren Designer und sagen, okay, Brand kriegen wir auch irgendwie hin, machen wir aber mit Experten, die um uns herum sitzen. Mittlerweile ist es so, dass wir über die Wertschöpfung, das löse ich bewusst jetzt mal auf, dass wir schon sehr viel hier am Standort haben. Ja, also wir machen eigentlich alles losgelöst von Agenturen, alles selbst. Ja, die einzige Agentur, die uns begleitet, ist ein Stück weit auf IT, ERP-Ebene. Ansonsten haben wir mittlerweile den Rahmenbau hier, dann die Veredelung um den Rahmenbau. Wir haben die Vormontage, die Endmontage, die Logistik, die Lagerhaltung, das ganze Engineering-Vorstellung sitzt alles hier am Standort. Ja, selbst Marketing, Vertrieb findet alles hier statt. So, das heißt, das alleine mal jetzt über die Wertschöpfung des Fahrradprodukts mit eigenen Anbauteilen unter anderem schon, ja, ist schon ein Riesenpotenzial prozentual. Ja, ich würde es mal schon so alleine auf 60% stemmen. Um uns herum haben wir jetzt aber einen Dunstkreis geschaffen, regional zugunsten Sachsen-Anhalt, aber auch überregional zugunsten Deutschland, ja, dass wir ein Setting aus fast 20 Partnern, qualitativen Partnern aus Industrie geschaffen haben, wo wir unterschiedliche Technologien bedienen können. Ja, so haben wir zum Beispiel den 3D-Druck, Einmal direkt den Nachbarort auf der ersten Linie, ja, dann haben wir einen weiteren Partner sozusagen auf der anderen Linie bei Moritzburg und sogar eine dritte, die uns vorbehalten, das ist vielleicht nochmal to be discussed, das ist eine weitere Innovation, die kommt, die dann in Kiel stattfinden soll. So, ne? Und unsere Pulverbeschichtung, die hat man ja auch gerade in der Auflistung nicht gehört, sitzt auch bei Hannover. So, und das sind dann sozusagen die Wertschöpfungskreise, die wir brauchen, um das Setting zu führen. Da binden sich dann noch weitere Lieferanten für eigene Custom-Teile auf, Schutzblechgepäck werden 20 Kilometer von hier entfernt produziert, ja, alles auf einen neuen Standard, selbst hochgezogen, ja, sind wir da schon ein ziemlich krasses Ökosystem. Und das haben wir so vernetzt, dass vielleicht auch zur Nachhaltigkeit in Bezug auf das Thema Verschwendung von Ressourcen, ja, weil das findet nicht nur auf Materialebene statt, sondern auch auf Prozessebene und Personalebene, dass wir es alles digital vernetzt haben auf unserem eigenen ERP-System. Das heißt, wir können verdammt schnell bedarfsgerecht produzieren. Das ist aktuell wirklich kein Witz unter 21 Tagen. Wir haben keine Rahmen an Stock und Co. Das ist alles so schnell miteinander verdrahtet. Und da ziehen wir natürlich auch eine eigene Intralogistik teilweise mit rein. So. Und das sind dann halt die Vorteile unter anderem, um mal dieses Ökosystem kurz zu beschreiben, wo wir halt so verdammt schnell und so verdammt sauber und so verdammt verschwendungsarm produzieren können, dass sich da andere im Kreis umdrehen können. Plus, auf dieser Basis der Regionalität und des geilen Verbunds und der Vernetzung können wir natürlich auch unser Produkt wieder zurückführen. Ja, also Stichwort Recycling, Stichwort Reparatur, Stichwort Refurbishment, Aufbereitung, Stichwort B- und C-Warenverwertung, auch über Sekundärmärkte und Co. Da dreht sich um, was wir alles schon im Hintergrund machen. Ja, und das alles auch selbst mit den Fahrwegen so, und ich gehe wieder tiefer rein, dass wir auch in Bezug auf die Logistik uns die Frage gestellt haben, okay, wir haben Fahrwege, ja, in Bezug auf die Emissionsbilanz und CO2-Bilanz, macht es aber Sinn, sich ein eigenes Firmenauto anzuschaffen, oder versuchen wir wieder disruptiv zu denken, holen uns hier einfach Carsharing her, einen Transporter, Teilauto zu nennen, ja, und buchen das Auto nur dann, wenn wir es brauchen. Bezug, Verschwendung etc. Zweiteres ist der Fall. Wir haben ein eigenes Boxprinzip geschaffen, wir arbeiten mit Pfandsystemen, wir haben keinen Verpackungsmüll in Bezug auf unsere Produktion, fahren selber sozusagen im Kreislauf, wir liefern also Roherzeugnisse an, fertige Ware wird abgeholt, und so haben wir da auch einen eigenen Kreislauf geschaffen. Ja? Und das ist jetzt mal ein ganz kurzer Abriss. Ich könnte ja tagelang Pitch halten, was wir noch so machen. Ja? Und dass wir auch Recycling in der Pulvermetallurgie führen, ne? Und das Pulver immer wieder in Kreislauf halten im 3D-Druck. Das sind alles jetzt nur Auszüge. Ne? Also das geht tief rein. Kulturell vielleicht nochmal, last but not least, sind wir natürlich auch da anders geführt. Ich bin auch nicht der klassische Geschäftsführer. Wir versuchen sehr stark holokratisch zu führen, ja, ein holistischer Ansatz, indem wir sagen, okay, wir schaffen Eigenverantwortung, die multidimensional stattfinden. Das heißt, auch wieder überspitzt, bei uns arbeiten nicht die Fachidioten, sondern es sind Experten, die auf verschiedenen Leveln arbeiten. Ja, und dadurch können wir natürlich auch über das Momentum abfangen und Co. und können mit wenig Headcount einen sehr hohen Outcome generieren. Ja, das ist auch wieder so ein bisschen Kaizen-Prinzip letztendlich und Lean Manufacturing und Integrated Design Engineering, was damit einspielt. Und das macht uns extrem flexibel, extrem agil, weil auch über die Lagerbindung zum Beispiel wir ein digitales Lager haben, was teilweise dann nur über 1-2 Monate wirklich bestellt ist mit Ware. Ansonsten brauchen wir keinen weiteren Zyklus. Ja, also wenn du uns besuchen kommen würdest, bist auch herzlich jederzeit eingeladen. Du lässt dich kaputt, wie klein unser reales Lager ist. Ja, das ist halt eine komplett andere Logik. Ja, last but not least, Verpackung. Wir sind seit der ersten Stunde sind wir kunststofffrei. Das heißt, wo andere sich jetzt noch mal rühmen, auch in unserer Branche, ja, sie haben umgestellt, da können wir ein Lied von singen. Und warum wir das Ganze, wenn ich das jetzt so aufdröse, nicht so stark vermarkten, ist genau, dass wir kein Pseudo schaffen wollen. Weil wir sind es echt, wir sind davon überzeugt, für uns ist das ein Grundverständnis. Und Grundverständnisse muss man so gar nicht bewerben. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, dass wir unseren Software noch das Siegel, das selbsternannte Siegel, ist auch eine eigene Trademark, Fairframe gegeben haben. Bewusst in Analogie zu Fairtrade, um das Verständnis zu schaffen, okay, worum geht's erstmal? Aber die Aufklärungsarbeit, die hatten wir versucht, vor 2-3 Jahren wirklich mal aktiv zu leisten, ist so schwer in diesem übersättigten Markt, dass wir als kleine Marke es gar nicht geschafft haben. So, ne? Und das ist eher so ein Wahrnehmungspunkt, der stattfindet. Ja? Viele kommen auch darüber tatsächlich. Die ersten oder der Hauptcharakter ist erstmal Design und Funktion und Technologie. Ne? Und wenn die Leute dann merken, ey, wie nachhaltig wir sind, ist es für die No-Brainer. So, ne? So, gerade auch mit den Gedanken noch, dann komme ich auch wirklich zum Punkt, dass wir unser Produkt auch so ausgerichtet haben. Und das ist auch ein richtig wichtiges Asset, dass unser Produkt selbst jenseits unserer Wertschöpfung und unser Ökosystem auch langfristig funktionieren kann. Durch die richtige Materialität, Stahl, ja, ist einfach dankbar, kann jederzeit repariert haben, ist auch im Mining und Sourcing echt dankbar. Plus, dass unsere Plattform, der Software, so gedacht ist über drei Rahmengrößen, dass du damit alles machen kannst. Also, wir waren gerade schon beim Naming, Stadtfuchs Waldwesel. Ja? Du kannst aber mit dem Rahmen, ist immer der gleiche Rahmen, alles machen. Alle Antriebssysteme elektrifizieren, push. Und das gibt denen natürlich einen anderen Charakter, weil der Trend bei uns nicht zum zweiten, dritten Urban-Bike geht, sondern du hast das eine. Das eine entwickelt sich mit.
Wie viele Leute seid ihr denn aktuell? Also wie viele Leute, oder sind so im, wahrscheinlich nicht direkt angestellt, aber arbeiten so in diesem Kreislauf mit, dass alles so Hand in Hand geht bei euch?
Also ich beantworte es mal mit uns selbst. Ja, über die Urban Engineering GmbH sind wir tatsächlich so um die 15. Wir waren tatsächlich mal mehr, aber durch Digitalisierung und Co. haben wir abgebaut. Das kann man mir jetzt vorwerfen als Geschäftsführer. Ich sehe es aber eher als eine Effizienzsteigerung, weil ich tatsächlich den Erfolg eines Unternehmens nicht über Absatzumsatz rechne, sondern über den Rohertrag. So, und wenn der Rohertrag stimmig ist, ja, und der Break-Even ist, ist es natürlich ein ganz anderes Zusammenspiel auch mit dem Umfeld, mit dem Konsum im Allgemeinen. Ja. Weil so kann ich viel bedarfsgerechter produzieren, wenn ich die ganze Zeit versuche, nur Stückzahl, aber hinten passt es nicht. Ne? So, und da sind wir wieder, wir brechen so ein bisschen mit Kapitalismus und Konsum. Das ist so ein bisschen andere Ideologie, auch wenn wir vom Konsum abhängig sind am Ende des Tages. So. Das Ökosystem selber zusammengefasst, ach, tue ich mich immer schwer, sind es aber sicherlich irgendwo in Richtung 40, 50 Leute. Ja? Das klingt auch nicht viel, auch wenn die wieder sehr durcheffektivisiert arbeiten letztendlich fürs Konstrukt. Ja? Also bei uns geht es immer um Prozesse. Wir sind eigentlich Produkt- und Prozess-Nerds, wenn du so willst. Ja.
Wie schwer ist es, so die passenden Leute für euch zu finden? Also ist das eine große Herausforderung oder sagst du gerade so mit der Nähe zur Uni und so ist das konstant gegeben?
Das klingt jetzt arrogant, wenn ich das sage, habe ich aber überhaupt keine Probleme damit. Ja, auch jetzt, wir haben gestern, gutes Paradebeispiel, gestern haben wir zwei Stellen ausgeschrieben, ja, heute ist die Inbox voll. So, und wir können uns das eigentlich aussuchen. Aber wir gehen ganz behutsam ran, weil das Set, so wie wir arbeiten, wie wir funktionieren, das hört sich jetzt alles sehr verständlich an, ist aber schon etwas besonders. So, ne? Man muss sich dem auch gewachsen sehen, weil wir da in diesem Setting natürlich auch sehr KPI-basiert arbeiten. Ne? Das heißt, um hohen Outcome mit so wenig Personal zu erzielen, heißt jetzt nicht, die müssen Überstunde drehen bei mir noch in Löcher oder am Wochenende arbeiten, ja, 24/7. Das ist es nicht. Also wir haben da schon ein sehr entspanntes Set. Aber in diesem Set muss man halt funktionieren, ne? Und die Stellschrauben auch zu stellen wissen, ja, oder zu drehen. So, und das ist, dem ist nicht jeder gewachsen. Einfach aus meiner Historie hatte ich da natürlich auch schon den einen oder anderen. Ich war auch mal bei 25 Leuten, ja, so. Aber da funktioniert nicht jeder, ne? Und das fällt denen halt schnell auf, wenn halt viel Eigenverantwortlichkeit vorausgesetzt ist, ne? So, ne? Und deswegen ist das so, wie es gerade ist, sehr schön. Und wie gesagt, wenn wir ausschreiben, dann haben wir relativ schnell auch Besetzung drauf, ja.
Und dann ist es ja die eine Seite, die Menschen, die die Räder herstellen oder die Maschinen bedienen, die Räder herstellen. Aber wer ist denn so, da habt ihr typische Kundencluster auf der anderen Seite, die zum Urbanbike greifen, die ein Urbanbike kaufen? Habt ihr da irgendwie auch irgendwie eine Datenlage zu, die du teilen kannst?
Mhm. Also ich kann es mal ganz theoretisch machen. Also wir arbeiten gern mit theoretischen Ansätzen, um sie praktisch zu kontern. Ja, deswegen kann ich auch nur noch mal sagen, wir sind nicht 100% holokratisch, wir sind auch nicht 100% lean, ja, aber von jedem was, bunter Blumenstrauß. Und ich arbeite immer gern mit einem Sinusmilieu-Modell, weil es für mich ein sehr schöner theoretischer Ansatz ist, weil der Mensch da nicht nur nach Verdienst und Gehaltsklassen analysiert wird, sondern einfach durch sein Umfeld, ne? Wie er sich bewegt, ja, wie er sich kleidet letztendlich, wie er lebt, wie er sich weiterbildet. Und wenn man da mal die Cluster sind, das kann man auch mal sehr schön mit einem Typ beschreiben, sind es mittlerweile sehr stark die Hedonisten, weil wir, wie gesagt, vom Pricing jetzt gar nicht mehr so abgehoben sind. Ja, und es gibt ja auch Leasing und Co., da hat sich die Breite geöffnet, also typische Mittelschicht. Alles drin, wirklich. Vom Manager, Handwerker, alles drum und dran. Stichwort Manager, ja, die modernen Performer. Ja, da haben wir natürlich auch diejenigen, die natürlich sehr stark am Sattel sitzen. Ja, dann haben wir die liberal-intellektuellen, typisches Lehrerbild, würde ich jetzt mal sagen, ja, und die Expeditiven, die halt so sehr entdeckerisch, abenteuerlustig sind, sich für Neues interessieren, ja, und neben denen, um das mal weiter auszuführen, haben wir natürlich auch diejenigen, die sich sehr stark für Technik begeistern können, ja, dann sehr stark für das Thema Fahrrad. Wir haben aber auch die, und da bin ich besonders stolz drauf, dass wir ganz viele auch umsatteln, weil wir halt einen ganzheitlichen Ansatz bieten auf unser Produkt durch den, ich sage mal, durch das ästhetische Lockmittel, dass alles schön designt ist, aber gleichermaßen funktional so gekontert ist im Gleichgewicht, dass du an nichts einsparen musst in Bezug auf deine Funktionsstruktur, sei es Pendel, Gravel. Und da holen wir ganz viele, sei es mal, in der Ergänzung zum Auto halt in den Sattel. So, ne? Und das sehe ich halt auch immer. Ne? Also wir wildern jetzt auch nicht aufs Auto. Ne? Das hat alles seine Daseinsberechtigung im gesamtökonomischen und ökologischen Kontext einer Stadt, ja, und eines Speckgürtels, worauf wir uns fokussieren. aber so viel geiles Feedback, was wir bekommen, dass sie sagen, ey, lass uns das Auto vermehrt stehen, fahren sogar bei Wind und Wetter, weil unser System halt so gut funktioniert, ja, und auch komfortabel ist. Ja, genau. Also es ist sehr breit. Also merk schon, ne, auch Altersstruktur kann ich vielleicht nochmal reingehen. Sind wir so circa 35 bis 70 und wir sind angefangen damals, weil wir dachten, ja, wir sind so sehr jung, 25 bis 55, hat sich komplett verschoben, ja, und wir sind immer wieder überrascht, hier kommen wirklich alle möglichen Leute rein, Menschen, so, ne?
Also ist vor allen Dingen Deutschland so Kernmarkt und du hast aber schon gesagt, irgendwie Polen scheint ja Thema zu sein, Dänemark scheint ein Thema werden zu können, wo sitzen so eure Kunden, wo kommen die so her?
Also ich würde es mal pauschal beantworten, hätten wir sicherlich weltweit die Möglichkeit, so, ne, das ganze Produkt zu positionieren. Haben wir ja hier und da auch schon über die Kooperation zum Beispiel MCM probiert. Wir sitzen ja auch auf dem Rodeo Drive, wir sind Dubai, da im Flagship Store stehen wir überall. Der Kernpunkt ist aber wieder ein anderer, da muss ich doch wieder ein bisschen ausholen. Wir denken alles über den Service, weil wir sind nun mal ein Fahrzeug. Ja, ein Fahrzeug hat einfach Bewegteile. Irgendwann brauchst du das Thema Inspektion, Instandhaltung, Instandsetzung. Gerade über die Langlebigkeit des Produktes ist das ein Thema, muss das Thema sein sogar. Ne? So heißt jetzt nicht, dass wir so entwickeln, dass wir wissen, okay, wir warten darauf, sondern versuchen das so einfach wie möglich zu entwickeln in der Komplexität. Und deswegen sagen wir, wir wollen bewusst uns im ersten Schritt, und das haben wir, auf Deutschland konzentrieren, weil hier haben wir den Service unter Kontrolle, ja, über Servicepartner. Wir haben selber eine eigene Servicelinie. Das haben sehr wenige Hersteller, sehr wenige OEMs, dass dieses Service geboten wird. Pickup-Service. So, Österreich, Schweiz sind wir gerade dabei, sehr stark auszubauen. Ja, Schweiz ist ein bisschen schwieriger wegen den logistischen Höhen. Ansonsten ziehen wir jetzt erst bewusst über den Service halt die angrenzenden Länder mit, wo wir aber zumindest noch von der Sprachbarriere so nicht so große Höhen haben. Ja, weil das ist auch wieder ein Thema der Nachhaltigkeit. Wir sind einfach noch nicht so weit, müssen es auch noch nicht sein, ja, da komplett umzustellen. So, und da geht es wieder um Ressourcen, Verschwendung und Co. Ja. Jetzt nur zu sagen, wir gehen nach Frankreich, ja, um alles dann wieder auf Französisch umzustellen. Und das ist ein Rieseninvest, ja, auch das, was man aufbauen muss. Wir sagen, das wollen und können wir gerade gar nicht leisten.
Wenn ich jetzt in, ich sage jetzt mal, in Hamburg sitze und ich sage, ich finde es gut, ich habe es gehört, finde es spannend, ich habe vielleicht tatsächlich auch mal den Concept Store besucht. Was sind denn aber sonst so vielleicht auch die Möglichkeiten, tatsächlich mal Urban Bikes zu erleben? Ich habe gelesen und gehört von einem Brand Ambassador Programm, wo ihr tatsächlich auch Test Rides vermitteln könnt. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, ja. Also wir sind erstmal Omni- und Multichannel präsent. Ja, das vielleicht zum Einstieg. Das heißt, man kann Urban mittlerweile flächendeckend in Deutschland schon gut geografisch dann auch mal testen, ja, oder sich beraten lassen. Genau, und wir haben da verschiedene Touchpoints. Ne? Der erste und der größte ist tatsächlich Urban selbst. Ja, wir machen aktuell über 70% D2C, das heißt, wir beraten direkt sozusagen aus Urban und Magdeburg heraus dann digital, remote, ja, aber auch persönlich vor Ort. Ich sitze gerade in unserem Showroom, ja, wir haben auch einen Factory Showroom letztendlich. Ansonsten haben wir natürlich den Handel, ja, als Touchpoint, sei es nun Concept Store, Pop-up Store, ja, Groß-Kleinhandel, wie es auch, oder Fahrradhandel spezifisch. So, und dann haben wir jetzt jüngst unser Brand Ambassador Programm. Und das hat sich eher daraus entwickelt, dass unsere eigenen Urbanautinnen, die schon im Sattel sitzen, uns so positiv gefleckt haben, ja, dass sie sagen, ey, ich werde dauernd angequatscht, ja, ich mache schon Mundpropaganda für euch, kann ich irgendwas tun? Ich bin so in der Awareness eurer Marke, lasst uns doch mal darüber zelebrieren. So, und das haben wir dann am Anfang, war vor circa 2 Jahren, als wir es losgetreten, dann einfach probiert mit denjenigen, die da am meisten geschrien haben, am lautesten waren. So, und das haben wir jetzt so weit professionalisiert, dass wir gesagt haben, ja, eigentlich ist es ja No-Brainer, jetzt auch vielleicht nochmal auf so einen ökonomischen Gesichtspunkt, ja, und Ressourcen-Gesichtspunkt, einfach diejenigen letztendlich mit ins Programm zu führen, die eh schon Urban fahren, die können die Experience teilweise viel besser natürlich adressieren als wir, weil die ja tagtäglich unterschiedlich fahren, ja, also konsumieren, sage ich es mal vorsichtig so, ne? Und dass die halt zum Touchpoint geworden sind, also man kann sich bei uns listen lassen, ja, auch gestern hatten wir wieder 3-4 Probefahrten letztendlich bei Brand Ambassador, und da kommen dann wirklich diejenigen Interessentinnen bei denen vorbei, die treffen sich an öffentlichen Plätzen oder zu Hause, dürfen dann mal Probefahren, kriegen sozusagen die Beratung, ja, warum haben sie sich für Urban entschieden und Co. und werden dann technisch wieder an uns übergeben. So, und da gibt es dann natürlich auch eine Belohnungskultur dahinter, will ich mal sagen. So, ne? Das heißt, auch da hängen wir eine kleine Karotte auf, ja, Zwinker-Smiley, weil wir auch Mehrwert schaffen wollen. Ne? Das heißt, wir wollen nicht ausnutzen, und so sehen wir auch wieder den nachhaltigen Ansatz, sondern wir wollen mit abgeben. Ja? Und da ist genug vom Kuchen da, so, ne? Deswegen sagen wir, ey, eine Hand wäscht die andere nach diesem Prinzip, lasst uns das zusammen dann flächendeckend abwickeln. Und das ist eigentlich nur daraus entstanden, und das war die Problemstellung, dass wir nicht flächen genug gedeckt dann die Testride-Angebote hatten, ja, weil wir nicht so viele Partner haben. So, ne? Wir konnten es halt nicht bei allen irgendwie ein Bike nach Hause schicken, weil wir auch nicht so eine riesen Demo-Flotte haben. Ja? Und ja, so ist es eigentlich entstanden, dass, wie gesagt, einer laut wurde und wir gesagt haben, hey, wir können auch das Problem mit dem Lautsein verbinden, und daraus ist das Programm entstanden.
Sehr cool. Vielleicht erlaubst du mir abschließend dann doch noch eine letzte Frage. Ich fände es jetzt nach deinen Ausführungen sehr spannend, welches Urban-Bike du denn eigentlich fährst.
Ich fahre tatsächlich das Schuster Schuhe. Ich fahre noch ein Vorgängermodell tatsächlich und habe mir mal damals eine Version gegönnt. Ich bin eigentlich auch sehr puristisch unterwegs. Ja, ich habe tatsächlich eigentlich zwei Bikes. Mehr habe ich gar nicht. Ich fahre die Across-Edition. Also das ist sozusagen noch Waldwiese-Vorgänger, Push-Bio-based und dann voll hochgezüchtet, auch mit einer Love-Grid-Fork, weil ich dann doch ab und zu auch mal im Harz in der Region unterwegs bin und es einfach mag, mal zu schreddern. So, ne? Aber so die Zeit es will. Ich habe nun auch Familie, zwei Kinder, Hund. Und ja, die wollen natürlich auch mich ab und zu noch sehen, bin ich halt selten am Sattel. Ne? Und bin jetzt eigentlich, und da bin ich auch ehrlich, fahre ich auch ein Cargo-Bike, ja, weil ich natürlich meine Mäuse, meine Kinder morgens zur Kita bringe, bin ich auch damit viel unterwegs. Aber das ist auch E-Bike und mittlerweile bin ich auch ziemlich dem E-Bike-Thema halt zugewendet. Ne? Weil gerade beim Pendeln und Co. kommst nicht erschöpft an, nicht durchgeschwitzt. Ich habe dann die Möglichkeit, auch entspannter in den Tag zu starten. Genau, aber das sind so meine zwei. Mehr fahre ich gar nicht. Natürlich habe ich aber auch hier ehrlicherweise Zugriff auf eine Demo-Bike-Flotte und gönne mir auch ab und an mal die aktuellen Modelle.
Vielen Dank für deine Zeit. Wir verlinken natürlich in den Shownotes, auf Social, dann auch nachher in den Artikeln fleißig Urban Bikes, dass natürlich so viele Menschen wie möglich von euch noch irgendwie mitbekommen. Vielen Dank für den wirklich sehr, sehr, sehr spannenden Einblick, auch für die spannenden Einblicke in eure Arbeit. Und ich klopfe gerne mal an, wenn ich tatsächlich, weil ich plane schon meine nächste Magdeburg-Reise, wenn ich in der Ecke bin, und komme gerne mal so bei euch vorbei.
Ja, super gern. Ne? Ich habe mich auch zu bedanken, Felix. Hat Spaß gemacht, ne? Und möchte hier auch nochmal kurz dagelassen wissen, wir sind sehr transparent. Man kann jederzeit bei uns in den Laden vorbeischauen. In Hamburg sich einen Kaffee abholen, ne? Ganz unverbindlich. Gleiches aber auch, wie gesagt, hier bei uns in Magdeburg. Da sieht man viel. Also Behind the Scenes ist immer mit Programm. Wir haben richtig geilen Kaffee. Wir arbeiten regional hier mit einer Rösterei zusammen. Auch alles natürlich nachhaltig über Caventura importiert. Also von der Warte bist du herzlich eingeladen, aber auch jeder andere der Zuhörerin letztendlich bei uns mal reinzublicken.
Cool, vielen Dank. Danke dir.
Ich bedanke mich auch. Mach's gut, ciao, ciao.
Ciao.